Wir bewegen uns mit der politischen Bildung auch in der Situation von Angebot und Nachfrage. Und wenn ein, weiß zum Beispiel, dass in der Gedenkstätte Sachsenhausen vor ungefähr 10 Jahren ein Studientag zu schwarzen Häftlingen im KZ Sachsenhausen entwickelt wurde, der wurde nicht gebucht.
Dieser Satz von Verena Haug ist aus dem Gespräch mit ihr bei mir hängen geblieben. Mit ihr und Jonas Shapira vom Anne-Frank-Zentrum habe ich gesprochen über die Blickwinkeltagung 2023. Stattgefunden hat sie vom 19. bis 20. Juni 2023 in Hamburg. Ich bin Azadeh Peschman und moderiere diesen dreiteiligen Podcast zur Blickwinkeltagung. Die Blickwinkeltagung ist ein jährliches Antisemitismus- und Rassismuskritisches Forum für Bildung und Wissenschaft, organisiert von der Bildungsstätte Anne Frank und findet seit 2014 mit wechselnden Schwerpunktthemen, wechselnden inhaltlichen PartnerInnen und an wechselnden Orten statt. In diesem Jahr, also im Juni 2023, fand sie in Hamburg statt. Das Thema war umkämpftes Erinnern, Gedenken an Nationalsozialismus und Kolonialismus. Verena Haug saß selbst auf einem Panel bei der Blickwinkeltagung, das hieß Synergie versus Konkurrenz, Postkolonialismus und Holocaust-Erinnerung, zusammen mit Micha Brumlik, Maria Domar, Castro Varela und Jürgen Zimmerer hat sie dort diskutiert und Meron Mendel hat moderiert. Und bevor es jetzt weiter um die Themen der Blickwinkeltagung geht in dieser Folge, erklären Verena Haug und Jonas Shapira am besten selbst, was sie beim Anne-Frank-Zentrum genau machen.
Ich heiße Jonas Shapira. Ich arbeite im Bereich Wanderausstellung des Anne-Frank-Zentrums. Und dort bin ich verantwortlich für die Koordinierung und Durchführung der Wanderausstellungsprojekte im Strafvollzug. Das heißt, ich bin konkret mit den zuständigen Personen im Strafvollzug im Kontakt, plane mit denen, wie wir die Ausstellung umsetzen können. Und dann später auch eben die Koordinierung der Freiberuflerinnen, dass die vor Ort kommen und die Trainingsseminare mit den Teilnehmern durchführen. Ich gebe aber auch selber Fortbildungen zum Thema Antisemitismus im Strafvollzug für Mitarbeitende des Bereichs und bin für die freien Mitarbeiterinnen des gesamten Bereichs Wanderausstellung zuständig, Ansprechperson zu sein, aber auch gemeinsame Fortbildungen durchzuführen.
Ja, und mein Name ist Verena Haug. Ich bin seit 2 Jahren Leiterin des Bereichs Berliner Ausstellungen und Pädagogik. Das heißt, ich leite ein Team von etwa 10 MitarbeiterInnen, die alle damit beschäftigt sind, die Ausstellung am Laufen zu halten, die wir hier zeigen. Das ist eine Ausstellung, die ist biografisch zu Anne Frank und setzt sozusagen die Lebensgeschichte in den zeitgeschichtlichen Kontext und schlägt die Brücke ins Heute über weitere Bereiche in der Ausstellung, über Antisemitismus, über Gedenken. Und darüber hinaus besteht meine tägliche Arbeit vor allem sehr viel aus Antragstellen und Verwendungsnachweise schreiben, das Team zusammenzuhalten und zu gucken, dass alle gut arbeiten können.
Die Tagung von der Bildungsstätte Anne Frank, die heißt ja Umkämpftes Erinnern, Gedenken an Nationalsozialismus und Kolonialismus. Ist das Erinnern an Nationalsozialismus so umkämpft aus eurer Sicht?
Also es war zumindest lange Zeit sehr umkämpft und gerade also in der Bundesrepublik war das ein Kampf zivilgesellschaftlicher AkteurInnen zu Beginn vor allem der Häftlingsverbände und der ehemaligen Häftlinge selbst, die lange, lange, lange dafür gekämpft haben, dass das Gedenken überhaupt stattfindet, dass es eine Erinnerung gibt, dass die Geschichte nicht einfach zugedeckt wird. Die Orte der ehemaligen Lager sind an vielen Stellen komplett überbaut worden. Nichts hat daran erinnert. Und das hat sich ja erst auch wieder relativ lange her. Aber es hat ja tatsächlich erst Ende der 70er ernsthaft angefangen, dass darüber eine öffentliche gesellschaftliche Debatte begonnen wurde. Und das war auf jeden Fall eine umkämpfte Geschichte. Und ich glaube, in vielerlei Hinsicht ist es das bis heute.
Ja, dem würde ich zustimmen. Also genau, wir haben natürlich Dinge, die von Menschen schon erkämpft wurden. Wir haben Gedenkstätten und auch Orte wie das Anne-Frank-Zentrum. Wir haben aber gleichzeitig auch Menschen, die ganz stark darum kämpfen, dass ihre Verfolgungsgeschichte überhaupt gesellschaftlich wahrgenommen wird, dass sie gekannt wird, dass sie an sie erinnert wird. Also ich würde nicht sagen, dass wir einen Status quo haben, in dem wir uns jetzt einfach befinden und es gibt gar nichts mehr zu kämpfen. Und gleichzeitig sind Erzählungen, die wir haben, ja auch nicht welche, die einfach feststehen, sondern auch da gibt es ja auch einen Ring, also um die Frage, wer erzählt eigentlich über was oder über wen und wer hat SprecherInnen-Position Und auch da würde ich sagen, ist das ein ganz gegenwärtiger Diskurs, der da geführt wird. Und der, würde ich auch sagen, auf eine Weise vielleicht in den letzten Jahren sehr viel auch selbstbewusster von Juden und Jüdinnen zum Beispiel reflektiert wurde und gefragt wurde, welche Position haben Juden und Jüdinnen eigentlich in dieser deutschen Erinnerungskultur? Oder welche Position wird ihnen gegeben und welche, ja, welche wird eigentlich gesucht oder sollte eingenommen werden?
In diesem Jahr wurde ja auch zum ersten Mal den homosexuellen Opfern im Bundestag gedacht mit einer Gedenkstunde. Ist es das, was du gerade meintest, dass einige auch noch drum kämpfen müssen, dass ihre Verfolgungsgeschichte...
Ja, beispielsweise. Also wir können uns ja auch die letzten Jahre der Gedenkstätte Ravensbrück angucken, also die Erinnerung an Frauen, an lesbische Frauen. Das ist ja nichts, was wir einfach haben, oder die Opfergruppe der Menschen, die als asozial verfolgt wurden. Also wir sehen ja ganz stark, dass es verschiedene Opfergruppen gibt, die ganz stark darum kämpfen müssen, dass es ihnen überhaupt Aufmerksamkeit geschenkt wird. Und mit Aufmerksamkeit meint natürlich auch Fragen der Anerkennung ihres Opferstatus.
Und in der Rolle als Institution, die ihr auch sehr viele Angebote auch habt für unterschiedliche, du hast es vorhin auch den Strafvollzug genannt, also du gibst dort Fortbildungen. Habt ihr den Eindruck, dass dieser Bereich auch umkämpft ist? Also gerade wenn es jetzt um politische Bildung geht und wenn es um Angebote geht, wenn es darum geht, Workshops zu geben zum Beispiel. Und ja, du hast auch am Anfang gesagt, dass deine Arbeit ja auch darin besteht, viele Anträge zu schreiben. Hast du den Eindruck, dass du bei jedem Projekt auch nochmal irgendwie rechtfertigen musst, warum das Erinnern an den Nationalsozialismus wichtig ist und warum es dafür zum Beispiel eine Finanzierung braucht? Also ist das auch sozusagen der umkämpfte Teil der Arbeit?
Ich glaube, der umkämpfte Teil der Arbeit ist eher ein bisschen unsichtbar. Also, dass wir natürlich als zu 100% projektgeförderte Einrichtung uns nicht ganz und gar aussuchen können, zu welchen Themen wir arbeiten. Weil Erinnerungen haben ja Konjunkturen. Also es gibt bestimmte Themen, die sozusagen dann in der Förderpraxis nach vorne gespielt werden. Vor 10 bis 15 Jahren war das zum Beispiel die Verknüpfung von NS-Geschichte und Menschenrechtserziehung. Das war ganz stark und ganz präsent. Und alle, die irgendwie auf dem Markt unterwegs waren, wenn ich das mal von Markt spreche, aber so fühlt es sich an, haben sich sozusagen in dieses Fördergebiet quasi eingearbeitet oder was dazu gemacht. Also im Moment würde ich sagen, ist eben Antisemitismus und antisemitismuskritische Bildung ein zentraler Förderteil, der auch nicht, also ich glaube, da muss nicht sehr viel begründet werden, aber natürlich gibt es da dann wiederum natürlich viele, also ich glaube, dass auch das da reinspielt, wer sagt eigentlich was, wozu und wer hat welche Sprecherposition, wer hat auch welchen Zugang zu welchem Geld, um es sozusagen umzusetzen, weil natürlich das Geld auch für die Bildungsarbeit ja nicht einfach festgelegt da ist. Wir haben kein festes Budget, mit dem wir rechnen können und für das wir Angebote so machen können, wie wir sie für richtig halten. Andersrum gesagt, wir machen die Angebote, die wir für richtig halten, setzen wir um. Aber wir würden vielleicht auch noch andere Angebote machen, wenn wir frei wären, unser Geld sozusagen zu verwalten. Und ich glaube, das macht schon sehr viel auch mit dem gesamten Feld der politischen Bildung, dass es kein abgesichertes Feld ist und dass es ein Feld ist, in dem man immer wieder dafür kämpft, dass man ja eine Daseinsberechtigung, dass man sich Freiräume erschaffen muss oder Freiräume auch in die Schule sozusagen rein kämpfen muss und dass man eben da nicht in der etablierten Situation arbeitet, bis heute nicht.
Das ist ja auf so einer politischen Ebene, also der Förderkultur, da würde ich dir auf jeden Fall total zustimmen. Ich habe gerade nochmal über das Praktische nachgedacht. Wir setzen ja Wanderausstellungen auch außerhalb vom Strafvollzug an. Das ist jetzt das ist ja das reguläre Geschäft, das Geschäft in Anführungszeichen, also an Schulen, an Jugendfreizeiteinrichtungen und so weiter. Und da haben wir natürlich ganz tolle Kooperationspartnerinnen, die ganz doll wollen, dass die Ausstellung kommt. Aber auch die haben natürlich mit Fragen von Ressourcen zu tun. Also wie kann man sich die Ausstellung in den Ort holen? Aber auch, was haben die Jugendlichen eigentlich für Zeit und Kapazitäten in einem Schulalltag, der, würde ich sagen, in den letzten 10 Jahren, so nehme ich das wahr, sehr viel strikter und sehr viel weniger Freiräume für Jugendliche lässt, auch außerschulische Bildungsangebote wahrzunehmen. Und im Kontext Strafvollzug, das ist natürlich noch eine sehr spezifische Institution. Und auch da haben wir tolle Kooperationspartnerinnen und wir setzen wirklich auch erfolgreich Projekte um. Und ich treffe da Leute, die auf jeden Fall auch die Notwendigkeit sehen, die auch sehen, was es bedeutet, außerschulische Bildungsarbeit im Kontext Strafvollzug umzusetzen. Aber wir treffen, wie in allen Bereichen, natürlich auch Menschen, die da keine Notwendigkeit sehen. Und das hängt auch mit dem Thema Antisemitismus zusammen. Also da beobachte ich ganz oft eine starke Distanzierung zum Themenfeld. Und das kann bedeuten, wir haben keine inhaftierten Juden oder Jüdinnen und deswegen betrifft uns das Thema Antisemitismus nicht. Es kann aber auch mit rassistischen Erzählungen einhergehen, wer als Trägerin von Antisemitismus verstanden wird. Genau. Und der Kontext Strafvollzug ist ein Bereich, wo, würde ich sagen, außerschulische Bildungsarbeit oder die Umsetzung von Bildungsprojekten von zivilgesellschaftlichen Trägern auf jeden Fall noch sehr ausbaufähig ist. Ja. Und was ich aber, glaube ich, beobachte, dass wenn wir die Projekte umsetzen, dann ist das einer der dankbarsten Zielgruppen, weil das oft Menschen sind, die auch in ihrem Leben, bevor sie im Strafvollzug waren, ganz oft Bildungsangebote sie nicht erreicht haben.
Jetzt hast du schon sehr, sehr viele Aspekte angesprochen, auf die ich jetzt im Gespräch auf jeden Fall noch zurückkommen werde. Ich versuche das mal so ein bisschen der Reihe nach zu machen. Ich finde das ganz interessant, dass wir, wenn wir über die politische Bildung reden, da auch schon eigentlich in so einem Marktsprech sind. Jetzt übertragen auf die Tagung, also dem Titel der Tagung wurde quasi Nationalsozialismus und Kolonialismus ja quasi so in einem Satz genannt. Und man hatte so ein bisschen, dadurch, dass beides in einem Satz irgendwie genannt wird, hätte man jetzt denken können, dass beides auf einer Ebene ist, auf der Tagung selbst, vor allem auch auf dem Symposium, wo du, Verena, auf dem Podium auch saßt, habe ich so ein bisschen den Eindruck bekommen, natürlich auch anhand der Diskurse der letzten Jahre, dass es da so ein gewisses Konkurrenzverhältnis gibt, also zwischen dem Erinnern an den Kolonialismus und dem Erinnern an den Nationalsozialismus. Würdest du sagen, aus deiner Sicht, dass es dieses Konkurrenzverhältnis gibt in der politischen Bildung?
Also in der politischen Bildung sehe ich sehe es eher nicht, aber ich habe natürlich auch, ich habe das ja auf dem Podium auch gesagt, also ich bin in gewisser Weise, wenn man das so möchte, was jetzt erinnerungskulturelle Repräsentanz angeht, bin ich sozusagen als Vertreterin einer Einrichtung, die zum Thema NS-Verbrechen und Antisemitismus schwerpunktmäßig arbeitet, in einer gewissen Weise in einer hegemonialen Position. Also ich bin nicht diejenige, die sozusagen jetzt grundsätzlich darum kämpft, dass das Thema eine gesellschaftliche Relevanz in Deutschland erhält. Also deswegen kann ich das nicht so richtig sagen. Ich weiß aber, dass aus den Gedenkstätten oder auch aus anderen, also auch von anderen Bildungsträgern auch schon vor Jahrzehnten auch Rassismus thematisiert wurde in Bezug auf NS und nicht nur Antisemitismus. Das ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie eine total neue Idee ist, dass man plötzlich auch über Rassismus sprechen muss. Aber der Rassismus in Deutschland, und das hat sicher mit sozusagen rassistischen Kontinuitäten zu tun, die in den gesellschaftlichen Strukturen noch viel sichtbarer, glaube ich, angelegt sind als antisemitische Strukturen, die auch vorhanden sind und überall vorhanden sind. Aber das Thema Rassismus wird tatsächlich oder wurde meiner Erfahrung nach weniger nachgefragt. Wir bewegen uns mit der politischen Bildung auch in der Situation von Angebot und Nachfrage. Und wenn ein weiß zum Beispiel, dass in der Gedenkstätte Sachsenhausen vor ungefähr 10 Jahren ein Studientag zu schwarzen Häftlingen im KZ Sachsenhausen entwickelt wurde. Der wurde nicht gebucht, sozusagen. Ja, das ist eine Geschichte, die ist vielleicht einfach so weit noch nicht im Bewusstsein vorhanden, dass dann auch Angebote, die es gibt, einfach nicht wahrgenommen werden oder nicht in Präsenz sind. Und ich glaube, das ändert sich jetzt und oder es ändert sich jetzt wieder oder es wird jetzt bewusster gemacht. Ich weiß nicht, ob wir uns in der Konkurrenz befinden. Da kann ich irgendwie nicht richtig was zu sagen.
Ich denke auch, die Frage der Konkurrenz ist die Frage nach der Ebene der Konkurrenz. Also wie auf der Tagung ja gesagt wurde, also natürlich geht es um Fragen von Ressourcen, von welche Gelder werden zur Verfügung gestellt, aber auch in der erinnerungskulturellen Landschaft der Stadt Berlin beispielsweise. Welche Straßen werden umbenannt, welche werden nicht umbenannt. Da ist natürlich, das sind ja jeweils Ressourcen, die endlich sind und dadurch gibt es zwangsläufig, steht man in einem Verhältnis zueinander. Also natürlich kommt die Frage daher, weil Leute das wahrscheinlich beschreiben, dass es das gibt, aber ein bisschen frage ich mich auch, was der Sinn und Zweck dahinter ist. Und ich würde immer eher fragen, was ist ein produktives Verhältnis zueinander? Also zueinander im Sinne von Institutionen arbeiten zu verschiedenen Themen. Nicht sagen, dass es natürlich auch Institutionen gibt, die zu beiden Themen arbeiten. Und das mit der Frage des Angebots. Ich glaube, in der Memo-Studie, die du ja selber auch erwähnt hast, also die Studie vom letzten Jahr, ich würde sagen, dass da zeigt sich eine Veränderung. Also Schülerinnen geben an, sie interessieren sich für die Geschichte des Kolonialismus, aber sie haben wenig Angebote dazu. Ich nehme auch eine Veränderung wahr, also alleine die Diskurse um das Humboldt-Forum oder die Fragen von Rückgaben, die Auseinandersetzungen, die in Museen stattfinden, von was ist eigentlich in unseren Sammlungen, was stellen wir wie aus, was hat das mit Kolonialverbrechen zu tun und auch die, würde ich sagen, glücklicherweise zunehmende Auseinandersetzung damit, verändert ja auch diesen Raum und verändert auch die Frage von, was haben wir denn für Bildungsangebote dazu. Aber ja, zu tun gibt es auf jeden Fall noch einiges.
Und also Stichwort gesellschaftliche Relevanz des Themas. Habt ihr da irgendwie den Eindruck oder spürt ihr da vielleicht auch den Druck, wir müssen jetzt vielleicht auch noch ein Projekt zu machen oder wir müssen jetzt auch noch Verbindungslinien irgendwie zu diesem Thema herstellen?
Ich habe darüber nachgedacht, weil das ja auch auf dem Podium diskutiert wurde. Und ich erinnere mich, dass ich so ein Stichwort mir gemacht habe, genau diesen Druck nämlich wahrgenommen habe, müssen wir jetzt eigentlich die Geschichte der Familie Frank stärker auf die Geschichte des deutschen Kolonialismus eigentlich mal erforschen. Und dann habe ich mich so gefragt, okay, also woher kommt jetzt so diese Druckwahrnehmung, dass das sein müsste? Und dann erinnere ich mich, dass Meron Mendel an einer Stelle gesagt hat, vielleicht müssen diese Orte das ja auch nicht machen und dann sich so wie eine Erleichterung eingestellt hat. Ja, genau. Und dann habe ich nochmal so ein bisschen genauer darüber nachgedacht und nochmal irgendwie klarer im Kopf gehabt, wir sind ja Orte des Lernens. Also natürlich sind wir eine Ausstellung hier im Berliner Raum, aber gerade unsere Wanderausstellungen leben ja davon, dass wir vor Ort Jugendliche ausbilden, selber durch diese Ausstellung zu begleiten. Das heißt, die lernen in 2 Tagen so viele Dinge. Also sie lernen nicht nur die Inhalte der Ausstellung, sondern sie lernen auch selber, diesen Raum zu gestalten als sogenannte Peer Guides. Und was ist ein guter Lernraum? Ein guter Lernraum gestaltet sich durch viele verschiedene Dinge, aber unter anderem auch, dass es für mich als lernendes Subjekt zu schaffen ist, diese Inhalte zu erfassen. Und wir sprechen natürlich auf eine Weise auch über die Geschichte von Rassismus, weil wir sprechen über Nürnberger Rassengesetze in unserer Ausstellung. Und da wäre das natürlich, sprechen wir auch über Kontinuitäten. Wir sagen ja nicht, dass das eine Neuerfindung, also natürlich die Gesetze sind gemacht von den Nazis, aber sie fußen ja auf einer historischen Kontinuität. Also es gibt auch Angebote in unserer Ausstellung, Themen miteinander zusammenzudenken. Genau, und da bewegen wir uns natürlich immer in den Dreieck der Komplexität des Themas und der Möglichkeit, Lernräume offen zu halten, dass verschiedene Menschen mit ganz unterschiedlichen Zugängen zu Themen, aber auch den Möglichkeiten des Lernens sich in unseren Projekten bewegen können. Und das finde ich schon nochmal relevant, das mitzudenken, dass wir vor allem Orte des Lernens sind, für oft junge Menschen.
Zu Beginn der Blickwinkeltagung hat die Soziologieprofessorin Theresa Coloma-Beck von der Hamburger Helmut-Schmidt-Universität in ihrem Impulsvortrag gesagt, dass sich die Gesellschaft in Deutschland verändert und eben nicht mehr so ist, dass die Erfahrung der Tätervorfahren das gemeinschaftsstiftende Ereignis ist, einfach weil bei vielen die Vorfahren keine TäterInnen mehr sind. Die Gesellschaft verändert sich eben und man deshalb auch andere Modelle braucht. Spielt das eine Rolle für euch? Muss man das Erinnern an den Nationalsozialismus anders gestalten und muss man auf diese Herausforderung reagieren?
Naja, ich würde sagen, das machen wir, also ich persönlich jetzt nicht im Anne-Frank-Zentrum seit 30 Jahren, aber diese Tatsache, dass wir in einer Einwanderungsgesellschaft leben, ist, glaube ich, in der historisch-politischen Bildung seit mindestens 25 Jahren ein Thema und wie wir eigentlich diese Geschichte erinnern wollen und Geschichte erzählen wollen. Und ich glaube, es ging sozusagen auch nicht nur um eine demografische Veränderung, sondern natürlich auch um eine generationelle Veränderung, dass einfach vielleicht stimmt diese Wahrnehmung auch gar nicht so, dass es so statisch war in den späten 70ern bis 80ern, dass quasi eine Tätergeschichte oder eine Geschichte so erzählt wurde, als wären alles Täternachfahren und als wäre niemand anderes im Klassenraum als sozusagen Bio-Deutsche mit Täterfamiliengeschichte. Was ja zu einer unglaublichen Moralisierung geführt hat, dieser Geschichte und auch wirklich zu einer, würde ich sagen, pädagogischen Katastrophe, glaube ich, in vielerlei Hinsicht. Also dass natürlich NS-Geschichte ganz häufig so erzählt wurde, als wüssten sozusagen die Erwachsenen, die ja selber in diese Geschichte verwickelt sind, als wüssten die sozusagen, was die Lehren daraus sind. Und dass das aber natürlich auch, also ich habe Anfang der 2000er in Frankfurt im Fritz-Bauer-Institut gearbeitet an einem pädagogischen Material und dort war auch einfach durch die Realität dieser Stadt, das stimmt nicht. Also die Annahme, dass man sozusagen eine homogene Gruppe vor sich hätte, stimmt ja im Pädagogischen ohnehin nie, aber auch sozusagen ethnisch oder wie man das auch immer nennen will, homogen, das war ja offensichtlich. Und die Arbeiten von Elke Kriglewski oder auch Viola Georgi, die liegen ja schon eine ganze Weile zurück und die sozusagen genau mit dieser Frage eigentlich, was heißt eigentlich Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus für Nicht-Bio-Deutsche oder wie das später mit Nazi-Hintergrund oder mit ohne Nazi-Hintergrund sozusagen, das wurde schon sehr lange berücksichtigt in der Arbeit. Und ich würde sagen, im Anne-Frank-Zentrum spielt das eine ganz gravierende Rolle. Also, dass wir sozusagen versuchen, das Publikum sozusagen so zu imaginieren, dass wir eine Vielfalt uns vorstellen. Ob das dann im Einzelnen, in der einzelnen Interaktion immer funktioniert, sei dahingestellt. Das ist ja auch eine ganz schöne Herausforderung. Aber dass sozusagen Menschen mit unterschiedlichen Fragen, Hintergründen, Bezügen, Herkünften, Möglichkeiten auch, also manche betreten vielleicht das erste Mal überhaupt sowas in der Art wie ein Museum, wenn sie hierher kommen. Also auch sozusagen Zugänge zu schaffen, überhaupt zu der Geschichte, da beziehen wir uns definitiv nicht auf eine Gruppe, die wir als TäterInnen Nachfahren annehmen.
Jürgen Zimmerer, mit dem spreche ich nochmal separat, aber der hat auf der Tagung auch in seiner Begrüßung auch nochmal erwähnt, dass dieses Ausspielen von Erinnern an Nationalsozialismus versus Erinnern an Kolonialismus, dass das eine Strategie der Rechten sei. Wir nehmen diesen Podcast am 5. Juli auf. Am vergangenen Wochenende wurde ein Bürgermeister der AfD gewählt in Deutschland. Jetzt das alles in diesem Kontext, inwiefern wirkt sich die politische Lage in Deutschland darauf aus, also auf das Erinnern an Nationalsozialismus und an Kolonialismus? Du hast ja auch am Anfang beschrieben, dass das Erinnern an den Nationalsozialismus sehr umkämpft ist. Die Frage ist, wie geht das dann in Zukunft weiter, wenn die AfD in ein paar Jahren vielleicht auch sogar einen Kanzler oder eine Kanzlerin stellen wird zum Beispiel?
Also ich meine, dass die konkreten Projekte, Bildungsprojekte, politische Projekte in Ländern wie Thüringen oder auch Sachsen bedroht sind und seit Jahren bedroht sind, das ist ja ein Fakt. Und das wird natürlich durch eine stärkere AfD in den Ländern noch sehr viel schlimmer werden, weil da wird natürlich angesetzt. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir rechte Regierungen haben, dann wird es sicherlich nicht dazu führen, dass wir uns plötzlich mit der deutschen Kolonialgeschichte beschäftigen. Also ganz bestimmt nicht. Dann weiß ich nicht, wie diese Geschichtsschreibung dann aussieht. Also, aber das sind natürlich Szenarien, die ich jetzt erstmal nicht, also ich hoffe, dass da doch noch so viel zivilgesellschaftlicher Gegenwind oder Zusammenstehen oder was auch immer. Also dass eben 20% sind dann eben 20% und nicht 55. Aber ich weiß nicht, wie das weitergeht.
Ich glaube, für viele Jugendliche ist ein Ort wie das Anne-Frank-Zentrum etwas, was mittlerweile was sehr gesetzt ist, eine Institution, wo vielleicht gar nicht hintersteht, was da für Kämpfe stattgefunden haben, also die nicht wahrgenommen werden und vielleicht auch in unserer Arbeit auch wieder stärker sichtbar gemacht werden könnten. Und das machen wir an anderen Projekten im Anne-Frank-Zentrum. Also Jugendliche stärker zu zeigen, dass eine auch Geschichtspolitik und Erinnerungskultur ein gestaltbarer Raum ist, in den es auch zu gestalten gilt. Also dass es da aktive, wie du gerade gesagt hast, also zivilgesellschaftliche Akteurinnen auch drin braucht. Apropos Frage von Förderkultur, sind zum Beispiel Projekte wie das Anne-Frank-Botschafterin-Projekt, was wir haben, also wo Jugendliche ja lernen, eigene zivilgesellschaftliche Projekte umzusetzen, auch im Kontext der Erinnerungskultur, extrem wichtig und sollten eine gesicherte Förderung haben, die wir momentan so nicht vorfinden, gerade in Anbetracht der politischen Situation. Und da zeigen sich natürlich auch Widersprüche von dessen, was in Grußwörtern formuliert wird und dessen, was Bildungsinstitutionen wie wir erleben, auch in der Möglichkeit, unsere Arbeit kontinuierlich zu machen, die es braucht, gerade in Anbetracht der politischen Situation.
Und meinst du, das wird sich in Zukunft noch eher verschlechtern?
Ich weiß nicht, aus welcher Position ich darauf antworten soll. Also natürlich machen mir Szenarien wie diese Wahl extreme Angst. Und noch stärker, glaube ich, wenn ich mit Leuten im Ausland im Kontakt bin, die also biografische Bezüge zu Deutschland haben und sagen, also wird das da eigentlich ernst genommen, dass da irgendwie Faschisten im Parlamenten sitzen? Das zum einen, also ganz privat, habe ich da natürlich Angst. Und zum anderen ist es natürlich auch immer wieder der Versuch, rauszugehen aus der Angst, die natürlich auch eine Lähmung hervorrufen kann, und zu schauen, was es gibt. Also einerseits Statistiken vielleicht in seinem Kopf umzudrehen, was sind 20%, wie viele Prozent sind da noch übrig? Was kenne ich für gesellschaftliche Akteurinnen? Ja, auch in Thüringen und in Sachsen gibt es viele Leute, die ganz wichtige politische Bildungsarbeit machen, die ganze Zeit machen und da krasse Kämpfe ausführen und das auch immer wieder sich vor Augen zu führen und die damit auch nicht alleine zu lassen. Und nicht alleine lassen heißt auch, immer wieder über diese Leute auch zu sprechen und nicht nur über die AfD zu sprechen. Wer kommt aufs Titelblatt? Über wen wird gesprochen? Also das finde ich relevant.
Ja, und statt der heraufbeschworenen Konkurrenzen, eigentlich genau in so einer Situation, finde ich, geht es viel mehr um solidarische Bekundung und eher um Allianzen als um Konkurrenzen, weil inhaltlich und vom Anliegen her ist natürlich der Kampf um Anerkennung ist was die um Anerkennung des Unrechts oder Anerkennung der Diskriminierung, Anerkennung der Nichteinlösung von Gleichwertigkeit. Das ist ja was, an dem viele Menschen letztlich und viele Institutionen auch beteiligt sind. Die Erinnerung an die Gewaltgeschichte ist ein fragiler Konsens, wie ja eben dieses Buch schon vor Jahren genannt wurde. Das ist nicht was, worauf man sich verlassen kann, sondern das ist und bleibt was, worum man kämpfen muss und an vielen verschiedenen Seiten. Und ich meine, man muss, glaube ich, halt wirklich auch zusehen, dass man sich beim Kämpfen nicht immer die falschen Gegner sucht.
Und die Allianzen immer wieder übt und einübt. Also ich denke, die begleitenden Proteste um den Halle-Prozess und die Erinnerung daran ist ein Beispiel, wo genau das gemacht wurde. Also wo Menschen, also von Rassismus, von Antisemitismus, von Misogynie Betroffene zusammengekommen sind und eigentlich in eine Allianz gegangen sind. Und das, finde ich, ist immer das Beispiel für, das gibt es. Lasst uns darüber sprechen, dass es das gibt. Dass die Kämpfe, die wir da drin vielleicht auch führen manchmal, auch produktiv sein können. Also da irgendwie auch, weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, besteht da auch so eine Angst. Also wenn das Gegenüber halt Nazis sind, dann muss das ja nicht bedeuten, dass wir deswegen innerhalb keine Widersprüche mehr haben dürfen. Aber sie dürfen uns halt, wir dürfen nicht in die Lähmung kommen, wir dürfen nicht in das uns auseinandertreiben lassen kommen, sondern immer wieder schauen, wo sind unsere Verbindungen. Und unsere Verbindungen sind ja das Streben nach, dass alle Menschen gleich viel wert sind und ihr Leben so leben können, wie sie es wollen, ohne Diskriminierung und Gewalt und auch Morden zu erleben.
Vielen Dank dafür, dass ihr beide auf meine relativ pessimistisch gestellte Frage doch eine ziemlich positive Antwort noch gefunden habt. Jonas Shapira, Verena Haug, vielen Dank für das Gespräch.
Das war Folge 1 des Podcasts zur Blickwinkeltagung, die am 19. und 20. Juni 2023 in Hamburg stattgefunden hat. Blickwinkel ist eine Tagung der Bildungsstätte Anne Frank. In Folge 2 geht es weiter, da spreche ich mit Tanja Lenu-Weid von der gemeinnützigen Organisation Minor Projektkontor für Bildung und Forschung. Ich bin Azadeh Peschman, danke fürs Zuhören. Der Podcast zur Blickwinkeltagung ist eine Produktion von Cousin Productions.